Ja, ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich grüßen. Ich habe, passend vielleicht zu Weihnachten, ganz gut wieder ein paar neue Bücher mitgebracht. Weihnachtszeit ist ja auch eine Zeit, wo man vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit hat zum Lesen. Und die liegen rechts, wenn ihr in die Bücherstube hier reingeht, rechts auf der Seite, die sind umsonst für die, die es noch nicht wissen. Drei möchte ich kurz empfehlen. Fangen wir mit dem an hier, das ist, der Titel heißt Ach her, wie lange noch? Da ist das ganze Thema Leiden von einem Theologen namens Donald Carson beschrieben. Es ist eher theologisch aufgearbeitet, aber dennoch sehr interessant geschrieben und ich kann das nur empfehlen. Ich denke, das ist immer ein Thema, was jeden interessiert, das Leid, das persönliche Leid. Wie gehen wir mit Leid um als Christen? Ein zweites Buch, was ich noch empfehlen möchte, ist eine, nennt sich Biblische Theologie für die Gemeinde. Auch das hat den Schwerpunkt, wie der Titel schon sagt, die Gemeinde. Und wer sich da mehr mit beschäftigen möchte, auch aus biblischer Sicht, ist das sicherlich auch ein sehr wertvolles Buch. Und das dritte ist vielleicht nicht so ein angenehmes Thema, ist von einem Freund von mir geschrieben, Hans-Werner Deppe. Das heißt, wie wird es in der Hölle sein? Die Bibel hat sehr viel zu sagen über die Hölle. Jesus, man sagt so, dass Jesus mehr über die Hölle gesprochen hat als über den Himmel. Und das sollte uns zu bedenken geben. Und ich denke, es ist ein Buch, was auch wir Christen uns mal mit beschäftigen sollten. Was sagt die Bibel eigentlich über das Thema Hölle? Die ewige Trennung von Gott. Auch das Buch, es gibt aber nur eins davon. Also ihr müsst schnell sein, wenn ihr eins davon haben wollt. Auf der rechten Seite, das rechte Regal, das sind die Bücher, die ihr gerne kostenlos mitnehmen könnt. Fast vor einem Jahr oder genau vor einem Jahr habe ich eine Serie angefangen oder ein Thema angefangen über die Herrlichkeit Gottes. Weiß jemand noch, was ich letztes Jahr um diese Zeit, welchen Text ich da genommen habe oder wie ich zu diesem Thema eigentlich gekommen bin? Kann sich da jemand dran erinnern? Es hat etwas mit Weihnachten zu tun. Schwierige Frage. Nächste Frage. Matthäus 2, was steht da? Weiß das jemand? Matthäus 2. Da wird uns berichtet von den Weisen aus dem Morgenland. Und das war eigentlich so der Einstieg in dieses Thema, die Herrlichkeit Gottes. Denn diese Weisen, die machten sich auf den Weg, um dieses Kind zu sehen. Sie reisten einen langen Weg und als Jesus geboren wurde, lesen wir in Kapitel 2, gab es unterschiedliche Reaktionen auf diese Geburt. Herodes sah Jesus als eine Bedrohung an. Obwohl es ein Kind war, das ist sehr ungewöhnlich. Denn er hatte schon 35 Jahre Dienstzeit hinter sich, also war schon etwas älter. Wieso hat er Angst vor diesem Kind? Die zweite Reaktion war Passivität. Die Theologen damals, die Pharisäer und Sadduzäer, sie wussten von dieser Wahrheit und dennoch waren sie passiv. Es juckte sie einfach nicht. Und die dritte Personengruppe, die wir uns damals angeschaut haben, waren die Weisen aus dem Morgenland. Das waren Heiden. Sie kamen, um dieses Kind anzubeten. Sie sahen in Jesus etwas, was alle anderen nicht sahen. Und wenn ihr heute in unsere Zeit schaut, werdet ihr auch sehr unterschiedliche Meinungen hören und sehen, wenn ihr mit Leuten über Jesus redet. Die einen sagen, interessiert mich nicht, die anderen sagen, der ist eine Bedrohung. Aber es wird auch Menschen geben, die diesen Jesus anerkennen als der, der er wirklich ist, nämlich der Sohn Gottes. Und sie sahen in dem Kind die Herrlichkeit Gottes. Und sie beteten an, heißt es da. Und sie gingen, als sie angebetet haben, einen anderen Weg, als den sie zuvor gegangen waren. Das war unser Einstieg. Es ging also um die Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte heute, ein Jahr später, dieses beenden. Und wir haben ja viele verschiedene Aspekte uns angeschaut. Und ich möchte mit euch heute einen Vers aus dem Alten Testament lesen. 1. Samuel, Kapitel 12. 1. Samuel, Kapitel 12. Und ich möchte eigentlich nur den Vers 22 lesen mit euch. Wir werden uns aber die Umstände, wie es zu dieser Aussage kam, noch näher anschauen, aber erstmal den Vers zu Anfang lesen. 1. Samuel, Kapitel 12, ab Vers 22, oder der Vers 22. Denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Denn es hat den Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Ich lese nochmal vor, hier sind noch einige am Blättern. 1. Samuel 12, 22, denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Lasst uns nochmal beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken für diese wunderbare Aussage, die du in deinem Wort uns heute Morgen sagst. Und wir danken, dass wir stille werden dürfen vor dir, vor deiner Größe, vor deiner Herrlichkeit, vor deiner Macht. Herr, du hast alles in deiner Hand. Alles, was geschieht, ist in deiner Hand. Du regierst alles wohl und du wirst alles zu deinem Ziel vollenden. Wir danken dir dafür, dass wir Teil dieses Planes sind und dass du auch mit uns zum Ziel kommen wirst. Wir wollen dich dafür preisen und dich loben und dir danken. In Jesu Namen. Amen. Die Herrlichkeit Gottes. Gott hat uns geschaffen, damit wir ihn verherrlichen. Wie kann das am besten geschehen? Indem wir immer mehr Jesus ähnlicher werden. Richtig? Je mehr Jesus in unserem Leben sichtbar wird, desto mehr wird Gott verherrlicht. Deswegen im Neuen Testament wird sehr oft davon gesprochen, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen. Dass wir umgestaltet werden in sein Bild. Und wenn wir davon sprechen, Gott groß zu machen, heißt das nicht, dass Gott größer wird, weil wir ihn anbeten. Gott ist groß. Er ist wunderbar. Er ist herrlich. Und er wird nicht größer, wenn wir ihn anbeten oder ihn verherrlichen durch unser Leben. Sondern wir reflektieren nur etwas von der Größe Gottes. Und das geschieht in dem Maße, in dem Jesus in unserem Leben immer größer wird. In dem Maße wird Gottes Herrlichkeit offenbar. Und das ist vielleicht ein besserer Begriff, wenn wir über die Größe Gottes oder das Großmachen Gottes sprechen oder der Verherrlichung Gottes sprechen, dass es mehr darum geht, Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen. Weil Gott hat uns nicht wirklich nötig. Er ist in sich vollkommen und er hat auch vollkommene Gemeinschaft. Aber er wollte diese Gemeinschaft teilen und er wollte seine Größe teilen mit uns Menschen. Und deswegen heißt es im ersten Buch Mose, dass wir geschaffen sind im Ebenbild Gottes. Im Ebenbild Gottes. Aber das hat dem Menschen nicht gereicht, nur Ebenbild zu sein, sondern er wollte selbst Gott sein. Und das können wir dann nachlesen im Römerbrief, Kapitel 1, haben wir uns auch mal angeschaut, diesen Vers, wo es heißt im Vers 20, 21, dass es dem Menschen nicht gereicht hat, Gott zu erkennen. Sie haben ihn erkannt in dem, was er gemacht hat, aber sie haben ihn weder verherrlicht, noch ihm Dank dargebracht. Und so hat Gott sie dahingegeben, die Menschheit. Und wen betet der Mensch heute an? Sich selbst. Er ist zum Mittelpunkt geworden. Alles dreht sich um mich. Das gefällt uns. Wir wollten selber sein wie Gott. Und so lebt der Mensch heute. Gott hat dem Menschen dahingegeben, in diesem Wahn zu denken, dass wir am glücklichsten sind, wenn wir selbst alles bestimmen. Und das nennt die Bibel Sünde, dass wir uns losgelöst haben von Gott, dass der Mensch selbst sein will wie Gott und sich selbst anbetet. Und das sehen wir heute mehr denn je in unserer Gesellschaft. Aber Gott hat uns da nicht gelassen, sondern er hat uns seinen Sohn gesandt. Und das ist das Evangelium. Und wir haben ja, ich glaube, letztes Mal hatte ich das gesagt, was ist das Evangelium? Wir haben eben auch schon ein bisschen gehört, wir haben letzte Woche Römer 1,16 gehört, den Vers, es ist Gottes Kraft. Aber ganz einfach gesprochen, das Evangelium ist gute Nachricht für schlechte Leute. Gute Nachricht für schlechte Leute. Das beinhaltet zwei Dinge. Einmal, es ist gut, es ist wunderbar, das Evangelium. Es rettet Menschen, aber die schlechte Nachricht ist, es gilt für schlechte Menschen. Und wir wollen nicht schlecht sein, oder? Wir wollen immer gut dastehen. Wir zeigen immer nur die Schokoladenseite unseres Lebens. Niemand darf in die Schattenseiten unseres Lebens hineinschauen. Aber damit das Evangelium in unserem Leben wirksam wird, die Kraft Gottes wird, muss zuvor dieser Prozess in unserem Leben geschehen, dass wir erkennen, dass wir schlechte Leute sind, dass wir versagen, dass wir versagt haben und immer wieder versagen. Und das fällt uns Menschen allen enorm schwer, das zu bekennen, dass wir Versager sind. Aber erst dann, wenn ein Mensch das erkennt, wenn ein Mensch erkennt, dass er für Gott nichts bringen kann, nicht mal seine guten Werke, die er in seinen Augen vollbracht hat, sind wie schmutzige Lappen vor Gott. Wenn man das erkennt, und deswegen war Luther zum Beispiel ein ganz schwerer Prozess für ihn, der nun der Beste der besten Mönche sein wollte, der ein guter Christ sein wollte, erkennen musste, dass all das, was er investiert hat in diesen Gott und in seine Gemeinschaft mit Gott, vor Gott nichts galt. Das war ein harter Weg. Aber ja, durch Gottes Gnade hat er das erkennen dürfen, dass man nur gerecht wird durch Glauben, nicht durch das, was man leistet vor Gott. Und das macht ihn zu einer neuen Schöpfung, zu einem neuen Menschen. Und wir haben gesagt, dass das Evangelium, wenn man das so sieht, das Evangelium hört, klingt es erstmal anstoßend. Torheit, haben wir eben gerade gehört. Und dennoch, in 2. Korinther 4,4 können wir das nachlesen, ist das Evangelium die Herrlichkeit Gottes. Wer das erkennt, der sieht die Herrlichkeit Gottes im Evangelium, in der Person Jesu Christi. Und das macht uns dann zu einem neuen Menschen. Wie können wir Gott verherrlichen? Wie ist es möglich, dass ein Mensch, der das erkannt hat, der von Neuem geboren wird, wie die Bibel sagt, der eine neue Schöpfung ist, eine neue Kreatur, wie schafft er es, Gott zu verherrlichen? Oder wie kann er Gott verherrlichen? Und da haben wir zwei Wege, die uns das zeigen. Das eine ist, dass wir von ihm reden. Dass wir ihn anbeten. Und in Johannes 4,23 heißt es, dass das Höchste, was wir tun können, ist Gott anbeten. Das ist die größte Aktivität, wenn man so will, eines Christen. Die höchste Berufung ist es, Gott anzubeten. Es ist übrigens sehr interessant, wenn ihr den Römerbrief ja, ihr kennt ihn ja, wir haben ihn ja vor langer Zeit mal durchgenommen. Es ist sehr interessant, dass der erste Teil des Römerbriefs beschreibt das Evangelium, wie ein Mensch gerecht wird, ja, bis Kapitel 5. Dann Kapitel 6 bis 8 wird uns beschrieben, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, die Taufe. Hier haben wir am Freitag eine Taufe gehabt. Und dann kommt die Geschichte Israels, Kapitel 9 bis 11. Und wisst ihr, was der Übergang ist vom Evangelium zum praktischen Leben, wo da der Schnitt ist in diesem Römerbrief? Sehr interessant und nicht zufällig. Da kommt Kapitel 11. Ab Kapitel 12 geht es um die Praxis. Wie lebe ich als Christ? Und in Kapitel 11, Vers 33, die kennen wir alle, da spricht Paulus von der Größe Gottes. Er betet Gott an. Oh, welche Tiefe des Reichtums der Erkenntnis und so weiter. Der Übergang von der Bekehrung oder von der Neugeburt zur Aktivität, zum aktiven Christenleben, ist die Anbetung. Und das macht Paulus auch in diesem Brief sehr deutlich. Unsere größte und höchste Berufung als Christen ist es, Gott anzubeten. Und aus der Anbetung kommt die Aktivität. Warum ist das so wichtig? Weil wir können auch aktiv werden ohne Anbetung, oder nicht? Was das beinhaltet, ist, dass wir aktiv sind, ohne aus der Kraft Gottes zu leben. Ohne diese Kraftquelle, in dieser Kraftquelle uns zu bewegen. Dann sind wir zwar aktiv, aber es hat keinen Wert, keinen Ewigkeitswert. Weil wir es aus eigener Kraft versuchen zu tun. Und deswegen, das ist eigentlich ja paradox, weil als Christenleben kann man nicht leben aus eigener Kraft. Und dennoch versuchen wir es. Ja, das Christsein ist nicht schwer, es ist unmöglich. Es ist erst dann möglich, wenn wir in der Verbindung mit Gott stehen. Und die beste Möglichkeit, in der Verbindung mit Gott zu bleiben, ist es, in der Anbetung zu sein. Sich Gott bewusst zu machen, das ist eigentlich Anbetung. Gott ins Zentrum zu holen. Unsere Gedanken, unser Herz auf ihn auszurichten. Das ist Anbetung. Und das brauchen wir. Wir brauchen immer wieder die Zeit der Stille, die Zeit mit Gott als Gemeinde, wie auch individuell, sodass wir fähig sind, das Leben als Christen zu leben. Also, das geschieht durch Wort. Wie kann man Gott verherrlichen in seinem Leben? Es geschieht durch Wort und Werk. Wir haben das letzte Mal, ich glaube im August oder so, dazwischen war dann Erntedankgottesdienst im Oktober, im August war es, glaube ich, haben wir über die Verse in Matthäus 5 nachgedacht. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und da denken wir alle, oh, wir müssen predigen, wir müssen was tun, das Wort Gottes verkündigen. Das hat auch damit zu tun. Aber interessanterweise, in dem Text geht es gar nicht darum. Sondern worum ging es da? Da ging es darum, dass sie die Werke, die ihr tut, durch die Werke, die ihr tut, Gott verherrlicht. Durch die Werke. Also das, wie wir leben, sollen andere Menschen sehen, dass es einen Gott gibt. Und ihn verherrlichen. Das ist interessant. Und da gibt es sicherlich viele, viele Möglichkeiten, wie das geschehen kann. Und das führt uns nun zu unserem Text und vielleicht nochmal unser größtes Vorbild. Und den Vers möchte ich ruhig euch nochmal lesen aus Johannes 17, bevor wir jetzt zu unserem Text kommen, um da nochmal so das Ganze abzurunden. Johannes 17 hat Jesus, sagt Jesus eine sehr interessante Aussage. Er sagt da im Vers, im hohepriesterlichen Gebet, kurz vor seiner Kreuzigung, sagt er in Kapitel 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht. Das sagt Jesus zu seinem Vater. Er betet zu seinem Vater und sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht. Das war noch nicht vollbracht. Er stand noch vor dem Kreuz. Für ihn war es schon vollbracht. Weil er wusste, ich bin hier, um den Willen meines Vaters zu tun. Und sein größtes Ziel in diesem Leben, als er hier auf dieser Erde wandelte, war es, Gott zu verherrlichen, seinen Vater. Und wenn es sein größtes Anliegen war, dann sollte es auch unser sein. Wenn wir sagen, dass wir Jesus nachfolgen, dann sollte das auch unser Anliegen sein, in unserem Leben Gott und Christus zu verherrlichen. Und das ist so nochmal in Zeitraffer jetzt das, was wir die letzte Jahr betrachtet haben, in Kurzfassung nochmal, damit uns das nochmal so vor Augen ist. Und nun wollen wir uns mit diesem Text aus 1. Samuel 12 beschäftigen. Und ich möchte euch so ein bisschen den Hintergrund dieses Verses nahebringen. Eigentlich dieses ganze Kapitel hat einen Vorlauf. Und dieser Vorlauf, den finden wir in 1. Samuel Kapitel 8, wenn ihr mal mit aufschlagt. 1. Samuel Kapitel 8. Da geht es darum, dass Samuel alt geworden war. Er war der letzte Richter und hatte das Volk oder Gott vor dem Volk vertreten und er hat es gut gemacht. Aber nun war er alt geworden und hatte zwei Söhne und die sollten in die Nachfolgerschaft treten, aber sie wandelten nicht mit Gott. Und das Volk war darüber unzufrieden, verständlicherweise. Aber sie ziehen aus dieser Situation einen falschen Schluss. Denn sie sagen nun in Vers 5 am Ende, oder ich lese mal Vers 5, und sie sagten zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht mehr in deinen Wegen. Nicht in deinen Wegen. Nun setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Was war hier das Problem? Sie wollten so sein wie alle anderen. Sie wollten einen König haben. Und dann heißt es, Samuel war darüber sehr betrübt, unzufrieden. Er sagt, das ist eine große Sünde. Gott ist euer König und jetzt wollt ihr so sein wie alle Nationen. Und dann tritt Gott hinein in diese Situation. In Vers 7, und der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Und das ist eine ziemlich schmerzhafte Aussage. Das Volk wollte so sein wie alle anderen, sie wollten einen König. Und damit haben sie den König verworfen, nämlich Gott selbst. Und Gott missfiel das. Und das hatte Konsequenzen. Wir wissen dann, dass die Salbung des Sauls kam. Saul war nicht lange König, denn er wandelte auch nicht in den Wegen Gottes. Und das führt uns jetzt zu Kapitel 12, wo das Ganze nochmal aufgegriffen wird. Denn Samuel gibt hier seine letzte Rede sozusagen vor dem Volk. Und er wiederholt nochmal das, was das Volk im Kapitel 8 sagte, dass sie einen König haben wollten, der über sie herrscht. Und er zählt ihnen auch die Konsequenzen auf, die das beinhaltet. Und dann kommt wieder Gott hinein in die Situation und er bestätigt nochmal das, was Samuel sagt, indem er ein Gewitter, ein Donner und einen Regen schickt als Wunder Gottes, mitten in der Zeit, wo es normalerweise das nicht gab. Das können wir nachlesen in Vers 17. Das heißt also, Gott wollte nochmal klar machen, Leute, was ihr hier gemacht habt, ist eine sehr ernsthafte Sache. Ihr habt mich, den König, verworfen. Und das hat Konsequenzen. Und das Volk erkennt durch dieses Wunder, was dort geschieht, wie groß die Sünde war vor Gott. Und dann sagen sie zusammen, und Samuel rief zu dem Herrn, und der Herr sandte an jedem Tag den Donner und Regen. Da fürchtete sich das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr. Und das ganze Volk sagte in Vers 19 zu Samuel, bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben. Sie erkennen plötzlich in der Gegenwart Gottes, das, was wir gesagt haben und was wir wollen, was wir entschieden haben, das ist eine sehr große Sünde gewesen vor Gott. Denn zu all unseren Sünden haben wir das Böse begangen, einen König für uns zu erbitten. Das war der Hintergrund zu diesem Vers 22, den wir gerade gelesen haben. Das Volk hat eine große Sünde begangen. Und wenn wir davon über die Frage uns jetzt Gedanken machen wollen, was hindert es in meinem Leben, dass Gott verherrlicht wird, dann gibt es nur eine einzige Antwort, die das klar macht. Und das kommt aus diesem Text. Nämlich was? Was hindert in meinem Leben, dass Gott verherrlicht wird? Es fängt mit S an und hört mit E auf. Sünde. Sünde ist das Einzige in unserem Leben, auch als Christen, was Gott hindert, in unserem Leben verherrlicht zu werden. Und das nimmt Gott sehr ernst, hier in unserem Text. Aber der Text bleibt da nicht stehen. Nun würden wir meinen, Gott hat alle Rechte der Welt, zu sagen, Leute, das war's. Wenn ihr mal die Geschichte Israels betrachtet, von der Erwählung mit Abraham bis zu diesem Datum hier in Samuel, was würdet ihr sagen, war das eine gute Wahl, die Gott getroffen hat? War das so, ne? Da hat er sich die Besten rausgeholt, die er finden konnte auf der Erde? Was würdet ihr sagen? Das Gegenteil eigentlich. Die kommen aus 400 Jahre Gefangenschaft in Ägypten, nur mal ein Beispiel. Und Gott führt sie heraus aus der Sklaverei. Und kurze Zeit später, wisst ihr, was sie dann sagen zu Gott? Und zu Mose, der sie rausgeführt hat. Warum hast du uns hier rausgeführt? Wir müssen hier alle sterben. In Ägypten war es doch so gut. Da hatten wir Fleischtöpfe und Knoblauch. Wie schnell hatten sie vergessen, 400 Jahre der Sklaverei, die Unterdrückung, die Not, die sie dort erlebten. Und wie schnell murrten sie gegen Gott. Und sehr oft finden wir in der Bibel, dass Situationen gab, wo Gott sagt, lass Schluss machen, ich fange was Neues mit dir an, mit Mose. Und ich denke, wir können uns alle mit diesem Volk identifizieren. Ich will nicht sagen, dass sie schlechter oder besser sind. Sondern ich will sagen, wir sind alle so. Wir sind alle so schnell dabei, wenn es uns gut geht, loben wir Gott, wenn es uns schlecht geht, murren wir. Und sagen, warum lässt du das zu? Warum geschieht das in meinem Leben? Wir sind nicht besser. Unser Herz, das ist trügerisch, das ist verstockt. Wer kann es ergründen? Heißt es in einer anderen Stelle. Was ist die Lösung? Nun, wir finden hier Lösungsansätze, aber ich möchte zu der Basis kommen heute Morgen. Zu der Basis, was uns trägt. In unserer ganzen Misere, in unserer ganzen Schlechtigkeit, in unserer Verdorbenheit unseres Herzens. Wie geht es hier weiter in unserem Text? Samuel aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht, in Vers 20, ihr habt zwar all diese dieses Böse begangen, doch hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen. Und dient den Herrn mit eurem ganzen Herzen und weicht nicht ab und folgt nicht nichtigen Götzen nach, die nichts nützen und nichts erretten können, weil sie nichtig sind. Da haben wir schon einen Ansatz. Wie kommen wir heraus aus dieser Not, wenn wir versagen? Wir kennen das alle. 1. Johannes 1, Vers 9 spricht davon, wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht und vergibt. Das heißt, der erste Schritt ist Umkehr, Buße. Wisst ihr, Buße ist nicht etwas, was wir nur einmal zu unserer Bekehrung tun, sondern es ist etwas, was wir täglich brauchen, weil wir täglich sündigen. Und das heißt, mir bewusst machen, dass ich ohne Gott nichts auf die Reihe kriege, dass ich Jesus brauche und dass ich aus der Vergebung lebe. Wenn wir das vergessen, dann wird es schwierig. Entweder werden wir hochmütig oder wir verzagen. Eins von beiden. Aber das Schöne ist, wir können jederzeit zu Gott kommen. Wir können jederzeit um Vergebung bitten. Er kennt unser Herz und er weiß, was uns bewegt. Das ist das eine. Aber ist das die Basis, ist das die Garantie? Oder gibt es noch etwas, was noch darunter ist? Und das führt uns jetzt zu unserem Vers. Ich glaube, es gibt noch etwas Tieferes. Ja, Buße ist wichtig. Ja, Umkehr ist wichtig. Ja, Bekennen unserer Schuld ist wichtig. Es ist der erste Schritt. Aber nun schaut mal in diesen Vers 22 hinein. Ich lese ihn nochmal vor. Und dann versuchen wir mal darüber nachzudenken, auch in der Frage der Herrlichkeit Gottes. Was hat die Herrlichkeit Gottes mit meinem alltäglichen Leben zu tun? Sie hat sehr viel damit zu tun. Denn es heißt hier, weiter geht's hier, denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Was drückt er damit aus? Auf erstaunliche Art und Weise hat Gott die Errettung des Menschen, wie des Volkes hier im Alten Testament und wir im Neuen Testament sind auch Volk Gottes geworden, hat er auf erstaunliche Weise seinen Namen und ich würde sagen seine Herrlichkeit gekoppelt mit unserer Errettung. Das heißt, der Garant für die Errettung eines Menschen oder seines Volkes ist nicht in erster Linie ihr Wandel, sondern der Name Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Und das ist das Einzige, was trägt. Wenn dein ewiges Heil davon abhängig sein würde, wie gut du dein Leben lebst als Christ, wer würde von uns es erreichen? Wer würde gut genug sein für Gott, dass er am Ende, wenn wir vor Gott stehen eines Tages und Rechenschaft geben müssen, er sagen muss, Mann, du hast es geschafft. Du warst top. Du hast es erreicht. Keiner von uns, würde das Ziel erreichen. Wenn nicht die Basis sein Name wäre. Und sein Name ist Programm. Ich fahre Dacia. Ein No-Name-Auto. Englisch. Ja, da wird Werbung gemacht ohne Status. Ist auch irgendwo ein Status. Was ich damit sagen will, wenn ich sage, ich fahre Mercedes, Was meine ich denn damit? Da steckt Qualität hinter, ne? Da weiß man, wenn man den kauft, ich weiß jetzt nicht, ob Matthias damit einverstanden ist, weil er ist Mechaniker, er kennt das Auto auch von innen, aber zumindest vom Preis-Leistungs-Verhältnis würde man erwarten, man kauft Qualität. Wir können aber noch steigern, nehmen wir einen Rolls-Royce oder einen Bentley. Da würden wir sagen, boah, wenn ich so ein Auto fahre, da habe ich Qualität, das Ding hält. Manche Männer träumen davon vielleicht. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn der Name Gottes genannt wird, über sein Volk, dann bürgt er dafür mit seinem Namen. Und das sollte uns froh machen. Gott sagt hier, ich verlasse euch nicht, denn es hat dem Herrn gefallen. Es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Und das ist erstaunlich, diese Aussage. Er hat uns, und das nehme ich jetzt neutestamentlich, gefallen, uns zu retten, obwohl er wusste, wie du bist. Und wie oft du versagst. Und wie oft du ihm wehtust mit deinem Verhalten, mit deinen Worten. Hat es dem Herrn gefallen, dich zu rufen, dich zu seinem Volk, zu seinem Besitztum zu machen. Und das sollte uns in die Position bringen, dass wir sagen, Herr, warum ich? Welch Gnade, dass ich das erkennen durfte. Von den vielen Milliarden Menschen, es gibt am Stadion so eine Uhr, ne, die war früher am Expo im Kröpke, ne, haben wir alle schon gesehen. Diese Uhr, die immer weiterläuft. Da steht momentan, also jetzt steht schon wieder mehr, ich bin vor ein paar Tagen im Stadion gewesen, musste dienstlich da sein, 7222, also 7 Milliarden 200 und die Zahlen gehen immer weiter, das sind die Geburten sozusagen, ne? Also die Zahl wird immer größer. Wir sind bald bei 7,5 Milliarden Menschen. Und ich darf einer sein, der aus Gnade Gott erkennen durfte. Von diesen vielen Menschen, die es auf dieser Welt gibt. Und das sollte uns dazu führen, dass wir Gott anbeten, ihm danken. Denn es heißt hier, um seines großen Namens willen. Gott hat die Errettung des Menschen, die Errettung seines Volkes verknüpft mit seiner Ehre. Wisst ihr, woher? Es gibt eine sehr interessante Stelle in Josua. In Josua kommt das auch nochmal vor, also es kommt oft vor in der Bibel eigentlich, aber im Josua finde ich das sehr interessant. Vielleicht schlagen wir mal die Stelle auf, oder ich schlage sie auf, ihr könnt mitlesen. In Josua jetzt Führer, Mose war gestorben, er führte sie ins verheißene Land, das Volk. Und in Kapitel 6 wird uns berichtet von der Eroberung Jerichos. Ein gewaltiges Ereignis. Sie wanderten wie oft um die Mauern? Komm, ihr Bibelkenner. Wie oft sind das Volk um die Mauern gerannt? Siebenmal? Oh oh, ihr habt ein Problem. Sechsmal? 13, wer war das? Carsten, jawohl, dich verlass. 13 Mal. 6 Tage lang einmal und am 7. 7 Mal. Macht zusammen? 13. 13 Mal mussten sie um die Mauern laufen. Um dicke, fette Mauern. Das war die Anweisung Gottes. Und sie durften nicht reden. Das war besonders schwierig. Ja? Denn sie waren besonders gut im Maulen, im Murren. Und jetzt durften sie nicht reden. Und so sind sie 13 Mal um diese Mauern gelaufen. Und ich glaube, die haben alle innerlich gedacht, was hat Gott jetzt vor? Wie wird er diese Stadt einnehmen, indem wir hier rumlaufen? Hallo? Und dann heißt es, dann sollten die Posaunen schallen, dann sollten die ein Feldgeschrei machen und Gott würde eine wunderbare Rettung machen. Und was passiert? Sie tun genau das, was Gott sagt. Und was passiert? Die Mauern fallen. Nicht die komplette. Ist auch interessant. Ein Stück Mauer blieb. Auch das ist ein Wunder. Ja, alle Mauern fallen und ein Stück bleibt. Warum? Weiß das jemand? Warum ein Stück Mauer blieb? Da war jemand, der gerettet werden sollte. Ha? Rahab. Genau. Sie ließ diese Spione runter am Seil und dieses Seil hing an dieser Mauer und dieses Stück Mauer blieb. Auch interessant, ne? Was für ein Ereignis.
Und jetzt, Josua dachte, bah, jetzt geht's los. Jetzt nehmen wir alles nacheinander ein. Die Stadt, die Städte werden nur noch so hören von diesem Ereignis und die werden alle zittern. Und dann kommen sie zu einer kleinen Stadt in Kapitel 7, Ai genannt. Und sie entscheiden, nur mit einer kleinen Truppe dort einzufallen, weil das Problem ist ja auch nur ein kleines. Was machten sie? Sie verließen sich auf sich selbst. Wir werden das schon regeln. Jetzt, nachdem Jericho eingenommen ist, so eine kleine Stadt, die können wir auch alleine. Und was passiert? Sie versagen. Sie werden vernichtet. Menschen sterben. Und jetzt kommt die Reaktion des Josua. Josua versteht die Welt nicht mehr. Eben noch die Riesenstadt Jericho eingenommen auf wunderbare Art und Weise. Und jetzt kommt so eine kleine Stadt und sie werden vernichtet. Und er versteht das nicht. Ganz natürlich. Und er hadert mit Gott. Er ringt mit Gott. Was ist los? Sie zerreißt seine Kleider, in Vers 6 heißt es dann. Und dann argumentiert er mit Gott. Und er sagt in Vers 9, und da kommen wir jetzt zu unserem Namen wieder, die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes werden es hören. Die werden hören, Mensch, die Israeliten haben versagt gegen Ai. So eine kleine Stadt, das wird doch keine Bedrohung für uns sein. Und er sagt so, sie werden es hören. Und sie werden uns umbringen und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was wirst du dann, und das sagt er jetzt zu Gott, was wirst du dann für deinen großen Namen tun? Was macht er hier? Er plädiert auf Grundlage der Herrlichkeit Gottes, auf seinen Namen. Und er sagt, nicht nur ich und unser Volk wird draufgehen, sondern dein Name wird draufgehen. Habt ihr schon mal so gebetet? Habt ihr schon mal gebetet? Herr, wenn du jetzt nicht eingriffst, dein Name wird geschändet oder verlassen oder in den Dreck gezogen. Das macht Josua hier. Er plädiert auf den Namen Gottes. Es geht hier um deine Ehre. Was wirst du tun, um deinen Namen groß zu machen? Und Gott gibt ihm die Antwort. Es war Sünde im Volk. Und deswegen war die Niederlage da. Und das wird bereinigt. Und nachdem sie das tun, gehen sie mit der ganzen Mannschaft in den Krieg und sie gewinnen. Also hier sehen wir immer wieder auch, es geht um den Namen Gottes. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Gott hat die Rettung des Menschen und seines Volkes verknüpft mit seinem Namen. Und das ist die Basis für unser Leben. Und das führt dazu, dass wir dankbare, hoffentlich anbetende Menschen werden, die das durch ihr Leben ausdrücken, aus Dankbarkeit, nicht aus Pflicht oder aus anderen Motivationsgründen. Und das sagt Gott hier in seinem Wort über sein Volk. Jetzt könnte der ein oder andere ja vielleicht argumentieren, naja, hier spricht er über das Volk Israel. Was ist denn mit uns? Wir gehören ja nicht zum Volk Israel. Nun, wir lesen in Epheser, dass diese, in Kapitel 2, dass diese Trennung, die es damals gab, im Neuen Testament aufgehoben ist. Diese Feindschaft ist, dieser Zaun ist abgerissen. Wir sind jetzt Mitbürger im Volke Gottes. Er ist unser Friede, heißt es dann, Kapitel 2, Vers 14. Und in 1. Petrus Kapitel 2, da spricht, Vers 10 spricht davon, dass wir, die wir ein Nichtvolk waren, jetzt sein Volk sind. Also alttestamentlich betraf dieser Text natürlich das Volk Israel. Neutestamentlich dürfen wir uns damit hineinnehmen lassen. Es gibt jetzt die Gemeinde. Da ist weder Jude noch Griech, sondern wir sind eins in Christus. Und deswegen glaube ich, dass diese Aussagen, die wir hier im Alten Testament lesen, auch für uns heute gelten. Deine und meine Errettung ist verknüpft mit dem Namen Gottes, mit der Herrlichkeit Gottes. Und weil es so ist, verbirgt er sich dafür, dass das, was er angefangen hat, auch verenden wird. Und das gibt mir Hoffnung in meinem Leben, weil ich weiß, wie ich bin. weil ich nicht besser bin als das Volk Israel damals. Und weil wir alle aus dieser Gnade leben. Und das ist die Basis für ein Leben, das Gott verherrlicht. Nichts anderes. Nicht deine Leistung, nicht deine Bemühung, nicht deine Anstrengung, sondern die Gnade Gottes, die dich trägt und die dich zum Ziele führt. Und das macht uns zu Menschen, die lernen immer mehr oder hoffentlich immer mehr lernen, aus der Abhängigkeit von ihm zu leben. Und das nicht nur am Sonntagmorgen, wenn wir hier in den Gottesdienst gehen, sondern jeden Tag im Alltag, da wo uns Gott hingestellt hat. Und ich möchte, das ist 11 Uhr, das ist ungewöhnlich für mich, dass ich schon zum Ende komme, aber wir sind noch nicht am Ende. Ich möchte mit euch noch ein Gebet, ein gemeinsames Gebet, was Paulus lesen, was Paulus über die Epheser gebetet hat. Und im Anschluss möchte ich ganz gerne, wenn ihr Freudigkeit habt, ich hoffe, ihr habt's, dass wir nochmal in kleinen Gruppen zusammen beten. Und dieses Gebet, was Paulus hier betet für die Gemeinde in Ephesus, auch unser Gebet wird. Auch für die Zeit jetzt in Weihnachten, wo wir daran denken, dass Gott Mensch wurde. Dass er diese Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, nicht als einen Raub festhielt, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er verhüllte diese Herrlichkeit für eine Zeit, die er beim Vater hatte. Und dann und wann scheint diese Herrlichkeit ja im Neuen Testament im Leben des Herrn Jesus auf. Matthäus 17 wird plötzlich die Herrlichkeit Gottes sichtbar in seinem äußeren Erscheinen. Aber ich möchte dieses Gebet lesen, weil es sehr gut zu unserem Thema passt. Über die Herrlichkeit Gottes. Und weil es uns in die richtige Haltung bringt vor Gott. Da heißt es in Vers 14, und das ist ein gutes Gebet, wenn ihr mal nicht wisst, was kann ich eigentlich beten, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Dann nimm einfach ein Gebet aus der Bibel und mach es zu deinem Gebet. Da ist nichts Verwerfliches dran, das zu kopieren, inhaltlich und einfach zu deinem Gebet vielleicht neu zu formulieren. Ich lese euch das Gebet mal vor, was er betet für die Gemeinde in Ephesus und ich denke auch für uns heute Morgen. Da sagt er, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist. An dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, die Länge und Höhe und Tiefe ist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag. Merken wir was? Immer wieder die Betonung. Er. Es fängt an mit beuge meine Knie. Und dann geht es nur noch um Christus, seine Kraft, sein Geist, Glauben, gewurzelt, gegründet, zu erkennen, die übersteigende Liebe, erfüllt zu werden mit der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, das ist Gott. Über die Maßen mehr, als wir erbitten. Das heißt, er tut mehr noch als das, was wir beten können, weil wir es nicht wirklich kapieren, nicht wirklich verstehen. Römer spricht davon, dass der Geist Gottes für uns eintritt, seufzt, mit Seufzen. Er vertritt uns, weil wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Selbst das kriegen wir nicht hin. Und dann sagt er hier, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erkennen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Und in Christus Jesus, auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das war jetzt der Text. Das steht da drin. Ist das ein Gebet? Ist so gewaltig. So Christus-zentriert. So fokussiert auf die Gegenwart Gottes, auf seine Kraft. Und es zeigt, wo der Schlüssel liegt, auch zu einem Leben, das Christus verherrlicht. Es liegt darin, dass wir uns beugen vor ihm, vor dem Vater. Und dass er groß wird in unserem Leben. Können wir das tun, dass wir jetzt vielleicht ein paar Minuten einfach die Zeit nutzen und vielleicht so in zwei, drei Grüppchen, also in Grüppchen mit zwei, drei Leuten oder vier, je nachdem, wie es passt, einfach dieses Gebet mit hineinnehmen. Lasst uns beten füreinander. Ja, dass Gott verherrlicht wird durch unser Leben. Als Gemeinde, als Gemeinschaft, aber auch als Individuen. Und dass wir erkennen, wer er ist. Und dass wir ihm Dank bringen auch über das, was er am Kreuz für uns getan hat. Und dass diese Kraft unser Leben immer wieder neu belebt, stärkt, festigt, dass wir gewurzelt sind, gegründet sind in dieser Liebe, die er in seinem Sohn uns gezeigt hat. Wollen wir das tun? Dann lasst uns das tun und ich werde dann abschließen im Gebet und dann übergebe ich an Eduard, der uns dann weiterführt. So in kleinen Gruppen einfach zusammen, dreht euch zusammen oder stellt euch zusammen und dann lasst uns beten für dieses in diesem Gebet. Vater, wir wollen dir danken, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du dich uns offenbart hast in deinem Sohn und danke, dass wir an dich glauben dürfen. Ja, das ist ein großes, großes Geschenk. Ja, lass uns immer wieder neu entdecken auch, wer du bist. Lass uns immer wieder neu erkennen, wie abhängig wir von dir sind und dass wir nichts dir bringen können, sondern alles du bist, Herr. Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing, nur durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. So preisen wir dich dafür, Herr. Lass uns in unserer Gemeinde auch das immer wieder neu entdecken, auch als Gemeinschaft, Herr, dich zu verherrlichen, dich groß zu machen, Herr, dass wir etwas durch, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander leben als Gemeinde, etwas widerspiegelt von deiner Herrlichkeit, von deiner Größe und von deiner Macht. Wir wollen dir dafür danken, Herr, und dass wir das tun dürfen und dass wir das auch gemeinschaftlich tun dürfen, dass du uns eine Gemeinde gegeben hast, wo wir das auch zum Ausdruck bringen dürfen. Und in aller Schwachheit, Herr, wir danken dir auch für das Kreuz und danke, dass das Kreuz das überhaupt das möglich gemacht hat, dass wir in Gemeinschaft mit dir treten dürfen. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.